Egal, wo ihr gerade seid, ich hoffe, es geht euch gut und ihr genießt den Sommer, ob im Büro oder im Homeoffice oder vielleicht sogar am Strand, im Ferienhaus oder einfach bei einem Spaziergang. Schön, dass ihr heute dabei seid und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht, denn es wird eine etwas längere Folge. Ich habe mich mit Thomas Bleier verabredet. Thomas ist ein ganz spannender, toller Mensch und mit ihm habe ich über das Thema achtsame Führung gesprochen. Kurz zum Hintergrund von Thomas. Thomas ist Head of Corporate Development bei der Ravensburger Gruppe. Er unterrichtet am Center for Digital Technology and Management und das ist natürlich die größte Schnittfläche, die wir beide haben, er ist Mitglied im Mindful Leadership Circle und leitet auf der einen Seite den Circle in München mit zwei Kollegen zusammen und auf der anderen Seite die Arbeitsgruppe Mindful Leadership Definition und hat in diesem Jahr ein ganz großartiges White Paper mit dem Circle zusammen veröffentlicht. Darüber will ich mit ihm sprechen, natürlich darüber, wie seine eigene Praxis aussieht, was er von achtsamer Führung hält und vielleicht haben wir sogar Zeit, um über Puzzle zu sprechen. Ich freue mich drauf. Viel Spaß euch. Hi Thomas, schön, dass du die Zeit genommen hast.
Hallo Daniel, grüß dich. Schön, dass ich da sein kann.
Es ist Freitagnachmittag, du bist wahrscheinlich auch kurz vorm Wochenende. Wie geht's dir?
Gut, gut, weil Freitagnachmittag und Wochenende steht vor der Tür. Mhm. Von daher schon mal grundentspannt und auch einen schönen Start in den Tag gehabt, weil mein ältester Sohn heute Morgen sein Abiturzeugnis bekommen hat.
Oh.
Der Corona-Abi-Jahrgang mit Mundschutz und Sicherheitsabstand, aber es war natürlich trotzdem ein schöner Tag von daher.
Das ist eine spannende Zeit, ne? Ja. Ich sehe dich ja auch gerade über Zoom und du sitzt in deinem Homeoffice und da warst du wahrscheinlich auch die letzten 3-4 Monate, so wie die meisten von uns, ne?
Wie die meisten von uns, ganz, ganz überwiegend. Ich bin dann eher manchmal schon freiwillig ins Büro geradelt, also A, weil ich dann die Bewegung habe, wenn ich Fahrrad fahren kann. Obwohl es eigentlich keinen Unterschied macht, ob ich dann da relativ alleine in meinem Einzelbüro sitze oder zu Hause in meinem Homeoffice. Bei mir hat das gut getan, diese Bewegung und auch diesen bewussten Schritt, ich gehe jetzt von zu Hause weg, ich mache die Haustür zu und jetzt bewege ich mich ins Büro. Ja. Ich mag das eigentlich durchaus ganz gerne, auch diese bewusste Trennung, ja, wenn es Sinn macht.
Ja, das geht mir genauso. Ich habe mir so ein bisschen antrainiert, dass ich morgens immer einen kleinen Spaziergang mache. Also ich gehe einmal raus, meist mit einem Kaffee in der Hand und gehe dann einmal um den Block oder spaziere so ein bisschen vor der Tür hin und her. Einfach, weil ich das Gefühl habe, wenn ich direkt vom Schlafzimmer ins Badezimmer, ins Arbeitszimmer gehe, dass mir da so ein bisschen der Übergang fehlt.
Ja.
Das ist echt was mir jetzt in den letzten Monaten aufgefallen ist. Auch gerade so am Ende des Tages, wenn man nochmal im Kopf mit Themen abschließt, Sachen reflektiert und dann wirklich so den Arbeitshut weghängt und den Privathut aufsetzt. Das hilft schon wirklich, wenn man da so eine kleine Übergangsphase hat.
Ja, unbedingt. Und auch vielleicht durchaus so ein gewisses Ritual, um die Arbeitsphase dann auch mal abzuschließen. Weil ich denke, ja, es ging vielen so, mir ging es definitiv so in der Lockdown-Phase. Man hatte so das Gefühl, die Tage fließen so ineinander über. Ja, die Strukturen lösen sich auf. Und das wurde auch immer schwieriger, dann Arbeit und Privatleben und Haushalt auseinanderzuhalten. Ja. Hat ja manchmal auch Vorteile, macht einen sehr flexibel, aber auf Dauer finde ich es nicht gut. Ja? Und da einen bewussten Übergang zu schaffen, ist eigentlich schon ganz sinnvoll.
Ja. Gibt es denn, du arbeitest ja bei Ravensburger, gibt es da schon perspektivisch in Aussicht, ab wann es wieder eine gewisse Normalität gibt oder ab wann wieder das Büro zum ersten Anlaufstelle wird?
Ja, eine gewisse Normalität haben wir jetzt schon seit einigen Wochen. Ja, also das, so Pi mal Daumen sagt, knapp die Hälfte der Leute sollen, / können wieder ins Büro kommen. Es kann jeder Bereich mit einer gewissen Flexibilität für sich selber organisieren, je nach Raumaufteilung und Kinderbetreuungssituation und Projektsituation. Aber es ist nach wie vor eigentlich so ein etwas freies Übergangsstadium und in dem bewegen wir uns unverändert und ich vermute, das werden wir noch eine ganze Weile tun. Ja? Und müssen wie viele andere auch einfach schauen, dass es trotzdem funktioniert. Bisher ist mein Eindruck, aber das geht in der Tat auch relativ gut.
Ja. Ja. Lass mal zu unserem Hauptthema für heute kommen, nämlich zu Achtsamkeit und zu achtsamer Führung. Und das auch in den Zusammenhang bringen. Wie hilft dir denn deine eigene Praxis gerade? So jetzt auch in der Anfangszeit vielleicht, als es noch viel Unsicherheit gab und es eine ganz, ganz neue Situation war für uns alle.
Ja, sehr, definitiv. Also die hat auch wenn ich sagen könnte, da habe ich jetzt eigentlich schon lange Routine und praktiziere ja auch schon lange, aber sie hat aufgrund des Kontextes für mich auch nochmal eine neue Qualität gewonnen. Ja. Mhm. Und ist dann nochmal vielleicht ein Stück wichtiger geworden oder hat eine markantere Qualität gewonnen, ja, dass man einfach sagt, so wie sich im Rest des Tages die Strukturen auflösen und Videokonferenzen sich aneinander reihen, da hat man wenigstens morgens und oder abends dann so einen Fixpunkt für sich, wo man wirklich ganz zu sich kommt und dieses Diffuse, was man sonst die ganze Zeit spürt, zumindest geht es mir so, dieses sehr Diffuse, dieses Gefühl dann mal anerkennen, aber dann auch im gewissen Sinne mal ablegen kann und wirklich zu sich kommen und diese Zentrierung erfahren. Ja. Und je diffuser und unsicherer das Umfeld ist, umso markanter ist eigentlich die Wirkung und der Unterschied der Achtsamkeitspraxis. Ja. Das habe ich für mich definitiv so erfahren. Ja. Also eigentlich ist es noch wertvoller geworden, würde ich schon sagen.
Mhm. Und du hast vermutlich auch so eine Morgenroutine, ne?
Definitiv.
Das heißt, ja, dass du schon morgens als erstes deine eigene Praxis hast, deinen eigenen Raum.
Ja, also das ist für mich auch ganz, ganz wichtig, diese Zeit mir zu nehmen. Ja, weil bei uns war es zu Hause, wir haben 4 schulpflichtige Kinder zu Hause. Ja, also allein 4 Kids zu Hause in der Homeschooling-Situation zu haben, ist schon auch anspruchsvoll gewesen. Obwohl ich meine, wir haben es relativ gut hinbekommen. Aber bevor dann der Tag so losgeht, ne, und alle mit ihren Themen kommen und du alles mit organisieren musst, da vorher diese Zeit für sich zu haben, ungestört, ist wirklich sehr viel wert. Und dafür bin ich auch bereit, früh aufzustehen, auch wenn es anstrengend ist. Aber anders geht's halt nicht. Ne? Ich muss mir die Zeit halt nehmen, bevor der Familienbetrieb losgeht und dann auch Job losgeht und alles. Und deswegen ganz klar, früh morgens, anders geht's nicht. Und so habe ich es mir angewöhnt und ist auch sehr schön und sehr wertvoll.
Ja, ja. Ich merke für mich auch, dass morgens es mir noch leichter fällt, diese Ruhe und Klarheit zu haben. Und wenn ich gegen Nachmittag, Abend meine Achtsamkeitspraxis habe oder meine Meditation, dann sind so viele Gedanken da, so viele Emotionen, so viel zu verarbeiten. Gerade dann macht das auch nochmal Sinn. Ne? Mhm. Aber morgens fällt es mir noch leichter, wenn ich so gerade aufwache und noch nicht ganz da bin und dann halt direkt in meine Praxis zu gehen. Das ist, ich kann es mir auch gar nicht mehr ohne vorstellen. Also wenn es da einen Tag gibt, wo ich das mal nicht mache, dann merke ich sofort, wie ich ein bisschen beduselt durch die Welt gehe, in meinem Automatismen bin, Dinge mache, ohne drüber nachzudenken. Und das ist witzig, das so zu beobachten.
Ja, mir fehlt dann auch was. Ja, also ich merke richtig, wenn was wirklich extrem selten ist, aber wenn es mal einen Tag gibt, wenn dann im Zweifel eher am Wochenende, wo ich es dann mal morgens dann doch nicht mache, auch wenn es sehr selten ist, aber dann merke ich eigentlich, dass es mir fehlt. Ja, von daher kommt es auch kaum mehr vor.
Ja, und wirklich Respekt, wenn du sagst, du hast 4 Kinder und gerade in der Homeoffice-Zeit. Und ich höre tatsächlich sehr häufig, wenn ich über meine Morgenroutine spreche und über meine Praxis, höre ich sehr häufig von Eltern, du hast leicht reden, du hast keine Kinder. Mhm. Und da fällt mir natürlich immer schwer, was zu entgegnen, weil ich ja tatsächlich nicht in dieser Situation bin und mir es auch gar nicht anmaßen möchte. Aber es ist schön von dir dann auch zu hören, dass gerade dann es ja auch wichtig ist, gerade um auch diese Präsenz, diese Klarheit zu haben den Kindern gegenüber. Mhm. Ne, auch für sie wirklich da zu sein und die Zeit auch zu genießen und die Qualität auch da zu haben.
Ja, also wenn man es genießen kann, ist es natürlich schön. Das, sage ich mal, ist dann das Idealszenario. Es ist ja auch schon mal viel gewonnen, wenn du nicht aus der Haut fährst, ja, in solchen Phasen, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind. Weil das ist anstrengend und da ist diese Achtsamkeit natürlich schön und wertvoll, aber auch echt schwierig aufrechtzuerhalten. Ja.
Ja.
Und ja gut, also ist auch einfach extrem wichtig, dass man da auch zu Hause irgendwie sich aufeinander verlassen kann, ja, sei es jetzt als Ehepaar oder wie auch immer. Aber da muss man schon irgendwo echt eisern zusammenhalten und auch und sich wirklich sehr unterstützen auf allen Ebenen, damit das gut für alle über die Bühne geht, weil sonst kann es echt schnell anstrengend werden. Ja, da ist diese Selbstzentrierung echt schon ein wertvoller Anker. Das würde ich definitiv sagen.
Ja. Mm, ja. Und während du das so erzählst, wird mir auch bewusst, dass du ja in verschiedenen Rollen in deinem Leben auch in einer Führungsposition bist. Mhm. Also im Unternehmen, wenn du für dich alleine deinen Tag managst, aber auch in der Familie, ne, womit ich nicht sagen will, dass du jetzt die ganze Familie führst, aber ihr führt ja gemeinsam und als Elternteil hat man da ja schon auch eine gewisse Verantwortung und Rolle.
Ja, klar. Das ist ja eigentlich ein guter Punkt, ne? Das, mit Führung assoziieren wir oft so dieses klassische Rollenbild von einer CEO, die da oben alleine steht und alle gucken da hoch und diese Person sagt dann, wo es lang geht. Aber die Wahl des Führungsaspekte hast du in so vielen Bereichen deines Lebens, ja? Angefangen von deiner Selbstführung, womit alles steht und fällt. Und dann in verschiedensten Verantwortungskontexten, egal ob du es jetzt Führung nennst oder nicht, aber es ist de facto so. Ja? Also diese Achtsamkeit in der Führung wirkt sich ja ganzheitlich aus. Das ist ja nicht nur jetzt ein Business-Thema auf klassische Management-Positionen bezogen. Ganz und gar nicht.
Ja.
Das ist eigentlich eher noch fast noch wichtiger im Privatleben und Familienleben. Und ich würde fast sagen, der positive Abstrahleffekt aufs Business ist dann fast sozusagen der sekundäre positive Nebeneffekt davon.
Ja. Ja, genau, da wollte ich gerade drauf eingehen. Gibt es ein Learning, was dir gerade spontan einfällt aus dem Privaten, was du auch im Unternehmen einsetzen kannst? Also was du als Vater, als innerhalb der Familie gelernt hast, was dir auch sehr hilft, mit einem Unternehmen und einem Team zu arbeiten?
Ja. da gibt es wahrscheinlich sogar eine ganze Reihe, ja. Und ich denke, das sind einfach Kernaspekte von Achtsamkeit, die, wenn sie dir mal bewusst werden, ja, natürlich, Achtsamkeit geht eigentlich nicht halb. Wenn du es entwickelst, dann ist es natürlich in allen Bereichen deines Lebens spürbar. Ja, also ein Klassiker ist, du bist in einem Gespräch mit jemand und sei es eben ein Kollege, oder ein Mitarbeiter oder Vorgesetzte oder was auch immer. Oder du bist im Gespräch mit deinem Kind. Ja, und du merkst eigentlich, du bist eben nicht wirklich da. Ja, sondern du führst das Gespräch und du sagst auch irgendwas, aber bist eigentlich nicht wirklich präsent. Ja, und das ist natürlich so eine ganz klassische Schule der Achtsamkeit. Wenn ich mir die Zeit nehme, mit dieser Person zu reden, dann auch richtig, weil sonst ist es Zeitverschwendung, dann kann ich es mir auch gleich sparen. Ja. Und das merkst du natürlich bei Kindern auch relativ schnell, weil es so ein sensibler Bereich ist. Und die merken das auch, wenn du nicht wirklich richtig zuhörst. Mhm. Da wirst du auch schnell ertappt dabei, ja, wenn dein Kopf woanders ist. Und das kannst du natürlich dadurch immer wieder gut mitnehmen und dir selber auf die Fläche kommen und versuchen, diese Präsenz einfach etwas besser zu kultivieren, so schwer es auch ist. Ja. Mhm. Also das ist sicherlich so ein Thema, Klassiker einfach, aber halt ein enorm wichtiger. Auch das Thema Vertrauen, ja, wenn du mit Menschen zu tun hast, loslassen an gewissen Stellen, das wird natürlich sehr relevant, wenn deine Kinder ins Teenageralter kommen. Ja, da habe ich ja auch zwei und die dritte, die gerade so an der Schwelle steht und du dann einfach lernen musst, loszulassen in all den Aspekten. Und auf der Business-Seite siehst du das ja, siehst du das ja auch, alle reden von agil und empowered, tun wir auch in unserem Unternehmen und wir meinen das auch. Ja, aber das zu leben, wissen wir ja alle, ist ein weiter Schritt. So, und dann kommt Corona dazu, dann kommt Remote Working dazu, dann kommt die Tatsache dazu, dass du gefühlt noch weniger Einblick und Transparenz hast in das, was da passiert und die Anforderung an dein Vertrauen noch größer wird. Ja. Mhm. Und dann ist die Frage, ja, kann ich das geben und wie kann ich das entwickeln? Und wenn ich es nicht habe, warum nicht? Und wie kann ich damit umgehen und dafür sorgen, dass wir es herstellen können? Ja. Und da ist glaube ich, gibt es die Case Studies aus Business und Privat, die sich gegenseitig befruchten, Serien durchaus sehr reichhaltig. Ja.
Sehr schön. Ich sehe gerade schon das nächste White Paper, an dem wir gemeinsam arbeiten können. Mindful Leader at Home.
Ja.
Tipps für Eltern. Ja.
Genau, mit hohem Praxisbezug.
Ja.
Wäre sicher was. Gibt es aber auch schon. Gibt es auch tolle Literatur dazu. Aber ja, das ist ja das Schöne an der Achtsamkeitspraxis, dass sie eigentlich so ein, die ist eben, wie ich immer sage, die ist ja nicht ein Quickfix für irgendwas, ja, sondern es ist so ein Basisinvestment, was sich dann, wenn du es verstetigst, einfach in allen Lebensbereichen positiv auswirkt. Dafür dauert es eine Weile, aber es ist so ein Breitbandpositivum, ja. Und deswegen ist es ja so wertvoll mit der Zeit. Genau.
Ich sehe gerade schon vor meinem inneren Auge die Case Study Familie Bleier. Ja, sehr schön. Ja, wo ich das White Paper gerade schon erwähne, um da mal einen größeren Kontext zu geben. Du bist ja Mitglied im Mindful Leadership Circle, auch schon, ich glaube, 1,5 Jahre jetzt.
Ja.
Und hast ja in München den lokalen Circle auch initiiert und leitest ihn zusammen mit 2 anderen. Mhm. Und Anfang des Jahres haben wir uns im Allgäu getroffen zu einem Kickoff vom Mindful Leadership Circle und haben da eine Arbeitsgruppe gestartet gemeinsam, wo wir gesagt haben, als Mindful Leadership Circle ist auch wichtig, das Wort Mindful Leadership zu definieren und zu erklären, was macht das eigentlich aus, eine achtsame Führungskraft zu sein. Mhm. Und da haben wir tatsächlich letzten Monat nach viel Arbeit und auch viel Schmerz es geschafft, ein White Paper zu veröffentlichen, mit dem Namen A Definition of Mindful Leadership. Und für alle, die das interessiert, ihr könnt euch das runterladen auf der Webseite des Mindful Leadership Circles und ist natürlich auch verlinkt. Lass uns mal über das White Paper sprechen und gerne auch über dein Engagement im Circle und generell das Thema Mindful Leadership und was es für dich bedeutet. Genau, wenn man sich das White Paper anschaut, kann man erstmal feststellen, dass es eine sehr klare Strukturierung gibt. Und das erste Kapitel, da geht es direkt um die neuen Herausforderungen für Führungskräfte. Das heißt, was macht es denn so notwendig, heute in die achtsame Führung zu gehen? Oder warum ist Achtsamkeit heute noch wichtiger, als es vielleicht schon vor 10, 20 Jahren war?
Ja, Achtsamkeit war immer wichtig oder wäre immer wichtig gewesen. Es ist halt in den letzten Jahren mehr ein Spotlight drauf gekommen. Aber ich denke in der Tat, das, was wir ja alle viel diskutieren, was sich verändert hat im Business-Kontext und natürlich auch gesamtgesellschaftlich und technologisch und kulturell die letzten 10, 20 Jahre, ist halt in allen Lebensbereichen so ein Superbeschleuniger. Und das wirkt sich in den verschiedensten Kontexten eben auf Führung aus. Ja. Und jetzt on top mit Corona, und auch das haben wir ja viel diskutiert, ist nochmal beschleunigt worden in Kombination mit Digitalisierung und den anderen großen Umbrüchen, die wir halt wirtschaftlich und gesellschaftlich haben, dass wir natürlich immer noch in vielen Bereichen eine Managementkultur haben, eine Führungskultur, die versucht, dem irgendwie mit altgelernten Mechanismen Herr zu werden. Ja. Mhm. Und das ist auch ganz natürlich so, weil letztendlich neurologisch ist genau das, was in jedem Individuum passiert. Ja, wir alle haben unsere antrainierten Verhaltensweisen, tief eingeschliffene Muster, die wir schon von Kindheit an mitbringen. Ja. Und das Faszinierende und leider Blöde in unserem Gehirn ist ja, dass immer wenn der Druck von außen steigt, also wenn Stress und Bedrohung und Angst zunehmen, das Gehirn leider immer simpler funktioniert, ja, und seine Fähigkeiten leider einbüßt. Und im Prinzip kann man sich das ja fast bildlich vorstellen, wie es von den komplexeren Außenbereichen des Gehirns nach innen drückt auf die unteren Stammhirnbereiche, wo dann die Instinktreaktionen kommen. Und das Dumme ist halt, dass diese Instinktreaktionen, die waren halt früher mal sehr, sehr wertvoll vor 10.000 Jahren, aber die sind halt nicht besonders wertvoll, wenn es darum geht, mit unserer heutigen hyperkomplexen Welt zu reagieren. Mhm. Und aus meiner Sicht sehen wir genau das Gleiche auf gesellschaftlich-organisatorischer Ebene. Ja, auch da haben wir diese alten eingeschliffenen Mechanismen, wie Organisationen geführt werden. Und es ist halt, als ob du immer noch mit so einem uralten Steinhammer auf den gleichen Felsen klopfst und den modernen Hyperbohrer, den du eigentlich daneben liegen hast, nicht nutzt, ja, weil du es halt gewohnt bist, mit einem alten Steinhammer zu klopfen. Und das Instrumentarium, wie wir dem begegnen, das ist sehr vielfältig. Ja, und da gibt es auch wiederum für nichts einen Quickfix. Und die Herausforderungen sind so vielfältig, dass es auch sehr vielfältige und komplexe Lösungen braucht. Aber was wir auf alle Fälle sehen, ist, dass mit den alten starren Führungsprinzipien dem nicht mehr erfolgreich zu begegnen ist. Und in Corona sieht man es ganz extrem. Ja, also in vielen Unternehmen hörst du das. Ich habe heute Morgen gerade wieder mit einer Geschäftsfreundin gesprochen, die in einem großen deutschen Konzern ist, Automobilzulieferbranche, ja, ganz klassisch aufgestellt, jahrzehntelang davon gelebt, den Verbrennungsmotor und alles, was dazugehört, in Millionen Stückzahlen zu fördern. So, und bei denen fällt alles auseinander, ja. Da kommt Klimawandel auf sie zu, die Elektromobilität, dazu Corona, Digitalisierung, alles on top innerhalb relativ kurzer Zeit. Ja, und dann hast du da eine Führungsriege von altgedientem Management, die versuchen, mit den gleichen Reaktions- und Machtmechanismen diesen Problemen Herr zu werden. Das kann natürlich nicht funktionieren. Ja. Und das ist eigentlich dieses Spannungsfeld, ja, was wir oft mit diesem Akronym VUCA bezeichnen, ja, also dieses volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig. Es gibt keine klaren Planungsgrundlagen mehr. Ja, und in diesem Spannungsfeld findet halt Führung statt. Ja. Und die Frage ist, welche Instrumentarien können wir für uns und unsere Organisationen entwickeln, um dem besser und sinnvoller Herr zu werden? Ja, und genau darum geht's im Kern.
So schön zusammengefasst, ja. Ich musste gerade an ein Bild denken, was Gerald Hüther in einem Buch Die Biologie der Angst mal beschrieben hat, was mir sehr bildlich klar gemacht hat, wie das Gehirn funktioniert. Nämlich er hat beschrieben, dass wenn bestimmte Verbindungen immer wieder genutzt werden, dann kann man sich das vorstellen wie Autobahnen.
Klar.
Ne? Also aus einer Straße wird eine Autobahn und wird eine vierspurige Autobahn und eine sechsspurige Autobahn, je häufiger man sie nutzt. Und in dem Moment, wo man im Stressmodus ist, nimmt man natürlich die schnellste Strecke, die bekannte Strecke, weil man einfach darauf zurückgreifen kann, dass sie in der Vergangenheit funktioniert hat. Aber es kann sein, dass es ja einen viel schnelleren Weg gibt oder einen viel kreativeren Weg, wenn man mal Offroad gehen würde und mal den Feldweg gehen würde. Vielleicht findet man eine Abkürzung oder etwas, wo man gar nicht drüber nachgedacht hat. Aber in dem Moment, wo wir im Stressmodus sind, will unser Gehirn das, was es schon kennt, machen, den schnellsten Weg finden.
Klar.
Und manchmal ist es hilfreich, häufig bringt es uns dann aber eher zum Gegenteiligen. Ich finde, das hast du sehr schön beschrieben. Ja.
Ja.
Wenn du das mal überträgst auf das Unternehmen, in dem du gerade arbeitest, ist dort erkannt worden, dass Führung heute sich verändert, dass Führung andere Grundlagen benötigt? Ist ja auch ein Traditionsunternehmen, ne? Das ist ja ein besonders spannendes Umfeld.
Ja, klar, ist ein Traditionsunternehmen, weit über 100 Jahre alt, ja, sehr, sehr markenbewusst, sehr verantwortungsbewusst, ja. Eine tolle Ausgangslage, aber klar, wir bewegen uns genau in dem gleichen Spannungsfeld wie alle anderen, ja, bis hin zum Konsumentenverhalten und der Erwartung der Zielgruppen an uns und unsere Produkte, die sich auch laufend ändern. Und dementsprechend, klar, müssen wir uns genauso weiterentwickeln wie alle anderen. Und dieses Thema des vernetzteren, agileren Arbeitens unter dem Schlagwort auch Empowerment, ja, also mehr Verantwortung in die operativen Teams reingeben, den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, das, was man ja von ihnen will, nämlich selbstverantwortlich, unternehmerisch denkend und handelnd und agil zu arbeiten. Ja, das sind alles schöne Anforderungen. Aber wenn man die wirklich will, dann muss man entsprechend auch das Spielfeld dafür bereiten, dass so gespielt werden kann. Ja, und das ist halt dieses Schlagwort Empowerment und stärkere Kollaboration. Das sind zwei ganz, ganz wichtige, zentrale Aspekte, die wir versuchen zu entwickeln. Das haben wir auch in den letzten 2 Jahren gezielt entwickelt und sind aber noch dabei. Ja, das ist ja nicht was, nicht etwas, was du anordnen und dann im Rahmen von ein paar Workshops einimpfen kannst und dann läuft es. Das wissen wir alle. Ja, das ist ein langer, langer Prozess, wenn du Führungskultur verändern möchtest. Aber da sind wir auch auf der Reise. Ja, definitiv. Und tun das auch sehr bewusst.
Ja, und das sieht man auch schon an deiner Rolle. Du bist ja auch für Corporate Development zuständig und ihr habt ja auch viele digitale Bereiche, digitale Unternehmen und seid ja nicht nur im klassischen Brettspiel- und Puzzle-Business unterwegs, ne? Mhm.
Ja, wir leben ganz klar von dem klassischen Bereich und sind dort erfolgreich und wollen und werden das auch weiter tun. Und diese Produkte sind ja erfreulicherweise auch nach wie vor sehr geschätzt und geliebt.
Gerade in der Corona-Zeit.
Gerade in der Corona-Zeit. Also das hat man ja verschiedentlich in der Presse lesen können, dass die Bestellzahlen vor allem bei unseren Puzzles, aber auch bei den Brettspielen sprunghaft angestiegen sind. Puzzeln war ja auf einmal en vogue. Ja. Selbst die New York Times und das Wall Street Journal haben über Ravensburger Puzzle geschrieben, was bis dato, glaube ich, noch nie vorgekommen war. Es ist schön, weil man sieht, okay, wir haben Produkte, so einfach sie auch manchmal daherkommen mögen, aber sie haben einen Wert für die Menschen. Ja. Und wenn wir da irgendwas dazu beitragen können, diese Zeit etwas besser zu erleben und da Momente von Gemeinsamkeit und Freude zu ermöglichen, dann haben wir schon viel erreicht mit unseren Produkten. Und das ist ja auch das, was wir wollen. Und gleichzeitig, ja, sind wir da ganz pragmatisch und sehen, wie die Welt um uns herum sich verändert. Haben alles selber Kinder zu Hause und sehen, wie die heranwachsen und agieren und wissen, dass man natürlich Digitalisierung nicht nur als Geschäftsprozessveränderung integrieren müssen, sondern dass einfach das gesamte Konsumverhalten davon beeinflusst wird. Ja. Klar, dem müssen wir Rechnung tragen, das tun wir, entsprechende Kompetenzen bauen wir intern auf und Kapazitäten und versuchen da so erfolgreich wir können, das eine mit dem anderen zu verbinden.
Ja. Und tatsächlich habe meine Frau und ich auch das Puzzlespielen wieder für uns entdeckt, auch in der Corona-Zeit. Und wir haben sogar entdeckt, dass hier zwei Straßen weiter ein ganzes Geschäft nur mit Puzzeln ist. Ich wusste gar nicht, dass das gibt, aber da sind wir jetzt Stammgast.
Nur Puzzle, das ist in der Tat ungewöhnlich, aber es ist schön zu hören. Ja.
Ich kann dir mal die Adresse schicken.
Ja, gerne.
Lass uns mal gerne in der Struktur von dem White Paper auch zum nächsten Thema kommen. Nämlich nachdem es in dem White Paper erstmal um die Herausforderungen geht für Führungskräfte, geht es dann um die neuen Qualitäten, mit denen man diesen Herausforderungen begegnen kann.
Ja.
Und da haben wir 5 Qualitäten rausgearbeitet. Das ist Resilienz, Service, Integrität, Fokus und Kreativität. Mhm. Magst du da ein bisschen was zu sagen? Vielleicht auch aus persönlicher Erfahrung?
Ja, also der Ansatz war einfach zu sagen, gut, jetzt sind wir alle als Führungskräfte, angefangen als uns selbst Führende, ja, mit dieser herausfordernden Komplexität konfrontiert. Und wir wollten unser Verständnis mal herleiten, wie wir erfolgreich in unserer Führungsfunktion auf diese Anforderungen reagieren können. Und was braucht es dafür eigentlich für Qualitäten? Und wir haben für uns klar definiert, dass es gewisse Basisqualitäten gibt, die erfolgreiches Führen auszeichnen. Und dafür charakteristisch sind. Ja, das sind die genannten 5. Resilienz, Service, also im Sinne von Führung auch als Dienst für andere und an anderen zu verstehen, ja, mit einer gewissen Demut da auch reinzugehen. Integrität, Fokus und Kreativität sind natürlich sehr, sehr breite Begriffe, aber auch so wirklich so Grundlagenqualitäten, die nach unserem Verständnis nachhaltige und erfolgreiche Führung ausmachen und noch stärker ausmachen werden in Zukunft, ja, und die vielleicht Führungskräfte auch wirklich brauchen, um diese alten Muster ablösen zu können und auch wirklich den Herausforderungen der Schnelligkeit der Digitalisierung auch erfolgreich Rechnung zu tragen und da gute unternehmerische Lösungen zu finden. Ja, und das geht halt nicht mehr mit starren Planungsinstrumenten, top-down, das wissen wir alle. Und wir sehen ja auch, wie erfolgreiche Firmen sich da verändern. Das Entscheidende war jetzt, also wir haben jetzt diese 5 Aspekte für uns rausgearbeitet. Es gibt sehr viel Literatur dazu, ne? Was macht gutes Führen heutzutage aus? Kannst du 5000 Bücher dazu bestellen auf Amazon oder wahrscheinlich noch viel mehr. Große Unternehmen, Google ist natürlich immer so ein Paradebeispiel, haben das untersucht, haben das quantitativ abgefragt. Google hat ja seine 10 Führungsprinzipien, was macht erfolgreiches Firmen bei Google aus, also nur als ein Beispiel. Ja. wo sie all ihre führenden Mitarbeiter befragt haben und das rausgearbeitet haben. Und das Interessante war da ja auch, ne, von diesen 10 Kriterien, die Google da festgelegt hat, von den 10 ist eines, bezieht sich aufs Thema Fachkompetenz. Der eine Punkt ist, Punkt Nummer 8, glaube ich, auf der Liste, dass meine Führungskraft soll bitte die technisch-fachliche Kompetenz haben, um uns, die Mitarbeiter in dem Team, auch kompetent führen zu können. Alle anderen, 9 von 10, sind eher sogenannte weiche qualitative Faktoren. Ja, Kommunikation, klare Entscheidungsfähigkeit, klare Vision, schafft ein inkludierendes Team-Environment, kümmert sich um die Leute, dass es gut geht, lebt Empowerment und macht kein Micromanagement, hat ein Coaching-Attitude und so weiter und so fort. Ja, diese ganzen schönen Schlagworte. Und wir haben das in diesen 5 Aspekten abgebildet, wie du das auch immer beschreibst. So, das Spannende, und ich glaube, da würde jeder sagen, ja klar, macht irgendwie Sinn, das braucht's, das ist gutes Führen. Da ist wahrscheinlich ist nicht wahnsinnig schwierig, dahingehend eine Einigkeit herzustellen, und du kannst eine Tonne Literatur darüber lesen. So, die spannende Frage ist aber jetzt doch, wie du als Führungskraft, angefangen, wie gesagt, bei der Selbstführung, wie du bitteschön so ein Superheld sein sollst, dass du all diese tollen Qualitäten entwickeln und leben kannst. Ja, welcher Mensch kann denn das bitte? Also ich bin auch immer sehr, nach all den schönen Worten, sollte man mal die ketzerische Frage stellen, okay, jetzt haben wir alle unsere Wunschliste an die ideale Führungskraft definiert, und wie um Himmels Willen soll der normale Mensch das denn bitte leben? Ja? Mhm. Und da kommt für uns das Thema Achtsamkeit ins Spiel. Eben nicht zu verstehen als die neue Management-Wunderwaffe. Ja, wir tun jetzt alle ein bisschen tief atmen und meditieren im Büro und dann wird alles großartig. Oder wir werden dann noch kühler, rationaler, fokussierter und produktiver und können damit dann das Gleiche machen, was wir bisher gemacht haben, nur noch schneller. Das ist es eben nicht. Weil für die Entwicklung dieser Führungsqualitäten, da gibt es keinen Quick-Fix. Wir haben bewusst in dem White Paper gesagt, die kannst du nicht hacken, die kannst du nur kultivieren. Und kultivieren heißt über die Zeit, durch Commitment, durch Zeitinvestment, durch wirkliches Muster bauen, auch im psychologischen Sinne. Und dann schafft Achtsamkeit ein Fundament, auf dem diese Führungsqualitäten wachsen können. Du musst trotzdem noch was dafür tun, um die auszubilden, und du musst trotzdem an dir arbeiten. Aber die Achtsamkeit ist eben genau das, was ich vorher schon mal sagte, so ein Basisinvestment. Und wenn da das Commitment zur Praxis reinkommt, dann schaffst du für dich selber eine Basis. Du schaffst psychologisch, neurologisch eine Veränderung als Grundlage dafür. Und du schaffst auch in deinem unmittelbaren Umfeld eine spürbare Veränderung. Und dann können diese Führungsqualitäten entstehen. Und dann kann erfolgreiche Führung wachsen. Und das ist eigentlich unsere These in dem White Paper.
Was, glaube ich, sehr augenscheinlich ist und beim ersten Blick auffällt, ist, dass Achtsamkeit keine der 5 Qualitäten ist, sondern der Weg, diese Qualitäten zu entwickeln oder auszubauen.
Ja.
Und das war ja eine ganz bewusste Entscheidung, dass wir gesagt haben, es geht nicht darum, Achtsamkeit als eine Qualität von erfolgreicher Führung zu definieren, sondern darum zu gucken, was sind die Qualitäten, die ich als Führungskraft entwickle, und wie unterstützt mich Achtsamkeit dabei, diese Qualität zu entwickeln. Also Achtsamkeit nicht als Selbstzweck, sondern als Weg.
Ganz genau, ja.
Ja. Und wenn wir mal eine rauspicken von diesen Qualitäten, die sich jetzt auch in den letzten Monaten als besonders wichtig gezeigt haben, dann ist das ja mit Sicherheit Resilienz. Mhm. Also die Fähigkeit, mit Veränderungen umzugehen, die Fähigkeit, nach Rückschlägen wieder in seine Form zu kommen und vielleicht sogar gestärkt rauszugehen, noch was zu lernen und sogar die aus seiner Komfortzone bewusst rausgehen und Herausforderungen suchen, weil man den Mehrwert von Herausforderungen kennt. Das ist so eine Qualität, die gerade in so einer Zeit, wie du es auch eben schön beschrieben hast, VUCA, und es gibt den Klimawandel, es gibt Corona, es gibt die Digitalisierung, Globalisierung, Weltmächte verschieben sich gerade. Und da diese Fähigkeit zu haben, im Hier und Jetzt immer zu gucken, was macht jetzt gerade Sinn und wie kann ich daraus lernen, und nicht den Kopf in den Sand zu stecken oder dran festzuhalten, es hat doch bisher funktioniert, das muss doch auch weiterhin funktionieren.
Ja.
Und da stimme ich dir zu, dass das was ist, was trainieren kann, was man kultivieren kann und wo Achtsamkeit wirklich sehr hilft, diese Basisfähigkeit zu entwickeln.
Ja, ja. Und ich denke, das ist wirklich in zweierlei Hinsicht, also wie du sagst, Resilienz im Sinne von die Fähigkeit, mit Rückschlägen, ja, mit psychischen Herausforderungen umzugehen und da wieder aufzustehen und weiterzumachen, ja. Und das andere war auch Resilienz im Sinne von die Fähigkeit, unter Druck, unter schwierigsten Bedingungen, trotzdem ein gutes Maß an emotional-psychischer Ausgeglichenheit zu erhalten.
Ja.
Und seine eigenen Ziele und Aufgaben gut und effektiv bewältigen zu können, ja, und sich nicht von diesen Herausforderungen und dem Stress und der Angst und dem Druck überwältigen zu lassen, sondern da souverän und proaktiv dagegen zu agieren und nicht im Rückzugsgefecht zu reagieren, mhm. ja, sondern die proaktive Agieren, das ist ja das, was du willst, irgendwie den Kopf über Wasser halten als Führungskraft und dann sinnvolle und klare Entscheidungen treffen und umsetzen können. Und das ist ja bis runter zur neurologischen Ebene und dem Umgang mit Stress bis hin auch zu körperlichen Stressfaktoren wie Schmerz sehr, sehr schön mittlerweile seit Jahren auch wissenschaftlich dokumentiert und erwiesen, wie Achtsamkeit da helfen kann, diese Resilienz zu fördern und zu unterstützen. Ja, und ich glaube, das wird nur immer wichtiger, weil der Druck wird ja nicht weniger und die Geschwindigkeit auch nicht.
Ja. Genau, und im White Paper wäre jetzt der nächste Abschnitt die Vorteile für Unternehmen. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir jetzt nicht so ausführlich drüber sprechen, weil es ja auf der Hand liegt, dass wenn man in einem Unternehmen achtsame Führungskräfte hat, die diese Qualitäten, von denen wir gesprochen haben, mitbringen oder fördern, dass das automatisch auch zu einem erfolgreicheren, auch wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen, aber auch einem Ort, an dem Mitarbeiter gerne sind, an dem sie ihr Potenzial entfalten, an dem man gemeinsam etwas schafft, in dem man eine kollektive Intelligenz entwickelt. Also da ist ja die Bandbreite wirklich vielfältig.
Ja, ich denke, also du sagst jetzt, du bist natürlich tief im Thema drin, dass das ja augenscheinlich ist. Da müssen wir gar nicht groß drüber reden. Ich glaube, es wäre schön, wenn viele Unternehmen und Führungskräfte schon so weit wären. Ich denke, man muss es schon nochmal herleiten. Das haben wir auch in dem White Paper gemacht, ohne dass wir es jetzt alles durchdeklinieren. Aber ich glaube, schon sinnvoll zu verstehen, wie gesagt, Achtsamkeit per se jetzt nicht als Wunderwaffe, Quickfix-Methode und Selbstzweck, sondern Achtsamkeit als ganz wesentliche Grundlagenpraxis, um gute Führungsqualitäten wachsen zu lassen, kultivieren und dann im Umfeld dieser guten Führung, klar, dann kommen die positiven Erträge, die man daraus sehen will, ja, wie gesteigerte Fokus und Produktivität, wie eine verbesserte Kommunikation, auf der Basis auch verstärkte Zusammenarbeit, Co-Creation, agiles Arbeiten miteinander. Und auf der anderen Seite auch das ganze Thema Resilienz, Stressmanagement für Mitarbeiter, einfach höhere Mitarbeitermotivation, ja. So, und wenn man das schaffen kann, so im Umfeld, klar, dann sind Mitarbeiter produktiv, fühlen sich wohl, tragen gerne dazu bei und dann hast du auch diese gute Kommunikation, den wertschätzenden Umgang. Ja, all das, was auf der Checkliste einer guten Führungskultur halt so stehen würde und auch steht. Und wie du da dazu beitragen kannst, dass das entsteht. Und ich denke, diese konkreten Auswirkungen, da gibt es ja auch schon gute Untersuchungen dazu in vielfältigster Hinsicht, dass man die wirklich mit der Zeit erreichen kann. Aber ich denke, es braucht halt ein echtes Commitment.
Ja.
Und das Entscheidende ist, es fängt eigentlich immer bei dir selber an. Es ist nichts, was du verordnen kannst als Programm. Ich würde sogar so weit gehen, du brauchst nicht überhaupt nichts verordnen oder Leuten empfehlen. Wenn du es einfach mal für dich selber kultivierst, dann hat das schon einen Effekt. Und jeder und jeder andere wird dann schon auch im Zweifel ihren eigenen Weg finden, wenn man sie dann lässt, ja, und ein gutes Führungsumfeld da ist.
Ja, ja, danke, dass du es nochmal so ausführlich beschreibst. Und du hast natürlich recht. Ich bin natürlich sehr in meiner Bubble, dadurch, dass ich mich täglich damit beschäftigen darf und die Zeit dafür investieren darf. Und ich glaube, was wirklich wichtig ist, was mir auch gerade mal bewusst geworden ist in dem, was du gesagt hast, dass es halt auch so vielfältige Bereiche eine positive Wirkung hat. Und in der letzten Folge mit Nico, den du ja auch persönlich kennst, haben wir sehr ausführlich über Mac-Mindfulness gesprochen und du hast es ja auch eben erwähnt. Mhm. Das heißt, die Verflachung von Achtsamkeit als reines Tool, um noch effizienter und noch schneller zu arbeiten. Und wir stehen auch als Unternehmen immer vor der Herausforderung, dass auf der einen Seite wir wissen, dass es Unternehmen effizienter macht und dass es auch messbar die Effektivität steigern kann und dass wir dazu auch Studien haben, auch eigene Studien. Gleichzeitig wollen wir aber nicht, dass es auf das Thema reduziert wird oder dass es vielleicht sogar den Effekt hat, dass man erwartet, dass Mitarbeiter noch mehr arbeiten, weil sie ja jetzt Achtsamkeit trainiert haben und jetzt noch resilienter sind. Und darum ist es wichtig, das nochmal zu erwähnen. Und das hast du, glaube ich, ganz gut auch noch abgerundet. Also welche Bereiche im Unternehmen gefördert werden.
Ja, und ich würde, also erstens das und zweitens würde ich auch einen Schritt weitergehen und sagen, wenn du wirklich dich dazu committest und das praktizierst, auf welche Art auch immer, es gibt ja sehr vielfältige Zugänge dazu, es hat ja nicht nur funktionale Auswirkungen, angefangen von neurologischen Auswirkungen, Verhaltensauswirkungen, bis hin zu Kommunikation und diesen Aspekten, sondern ich denke, es wirkt ja auch auf dich und dein Umfeld im Sinne von deiner übergeordneten Motivation, ja, und wie und warum du führst und wie und warum du deinen Verantwortungsbereich in eine gewisse Richtung bringen möchtest und gestalten möchtest. Und ich denke, da hat es auch einen Einfluss. Ja? Und das versuchen wir ja auch zu sagen, dass das Thema Achtsamkeit, das ist nicht entkoppelt als reine Funktionalmethode, ja? Sondern die hat die hat auch eine Einbindung in eine innere Ausrichtung, denke ich, und dann auch eine Verantwortungsausrichtung in allem, was nach außen gerichtetes Handeln angeht. Ja? Und das, man darf ja nicht vergessen, dass die Praxis und das Instrumentarium der Achtsamkeit, ja, was ja vieles von der MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction-Methode nach Kabat-Zinn kommt, ja, die Ende der 70er ja im wissenschaftlichen, im medizinischen Kontext entwickelt wurde. Dieses Instrumentarium, das ist ja nicht vom Himmel gefallen bei Kabat-Zinn, sondern das hat er als lange Zen-Buddhismus praktizierender und Zen-Meditation praktizierender natürlich aus den fernöstlichen Meditationstraditionen genommen und dann wissenschaftlich validiert, überprüft und als non-säkulares Instrumentarium zur Verfügung gestellt. Und das ist eine großartige Leistung und so finden viele Menschen Zugang dazu. Der entscheidende Punkt ist aber, dass da, wo man das hergenommen hat, das Instrumentarium, da hatte das natürlich eine ethische Bindung, ja, und eine Ausrichtungsbindung und war niemals abgekoppelt als rein funktionales Instrumentarium, sondern es war immer gebunden an eine ethische, in manchen Traditionen auch religiös und spirituelle Ausrichtung. Ja? Nämlich, dass man das tut, um auch Qualitäten wie Verständnis und Mitgefühl zu entwickeln und letztendlich auch einfach ein besseres Leben zum Wohle auch von anderen zu führen. Ja? Und dieser Aspekt, den sollte man wie auch immer man das formulieren mag, das kann man jetzt sehr hochtrabend sagen, aber den Aspekt sollte man nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Ganz im Gegenteil. Und das tun ja auch viele, denen Achtsamkeit am Herzen liegt. Es geht auch darum, wie gehen wir mit uns selber und mit anderen um? Ja, und wie können wir unsere menschlichen Qualitäten, die wir haben und dieses menschliche Potenzial besser zum Wohle auch von anderen nutzen und damit hoffentlich zum Wohle auch unserer gesamten Gesellschaft? Und darauf soll es ja auch hinführen. Und ich denke, diese Wirkung hat es dann auch langfristig.
Genau, und meine Erfahrung ist, dass die Unternehmen, mit denen wir bisher gearbeitet haben, die Ansprechpartner, die wir bisher hatten, dass es denen auch um diese Tiefe geht. Denen geht es nicht nur um eine kurzfristige Effizienzsteigerung, sondern wirklich darum, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, was menschlich ist, was authentisch ist, nachhaltig, wo man wirklich gerne hingeht morgens oder vom Homeoffice arbeitet, wo man das Gefühl hat, sich entfalten zu können, akzeptiert zu sein, wie man ist, eine psychologische und emotionale Sicherheit hat. Und ein Resultat ist tatsächlich, dass man bessere Entscheidungen trifft, dass man in gewisser Weise auch effizienter ist. Aber genau wie du gesagt hast, die Intention, mit welcher Intention fange ich ein Achtsamkeitsprogramm bei uns im Unternehmen an oder mit welcher Intention fahre ich mit meinem Management-Team auf ein Retreat. Wenn es nur die Intention ist, danach noch schneller zu sein, dann kann es sogar kontraproduktiv wirken. Mhm. In dem Moment, wo man aber wirklich eine ehrliche Motivation hat, gibt es viele Früchte, die man da ernten kann.
Ja, ich denke, das siehst du ja in deiner Arbeit, glaube ich, eben selber. Da es ist natürlich immer leichter, sich als Führungskraft, denke ich, hinzustellen und sagen, wir machen hier was, um Effizienz und Resilienz zu steigern. Das klingt gut. Da sagt jeder, ja, Haken dran, das ist ja ein wirtschaftlicher Zweck, dann machen wir das. Mhm. Bei den anderen Themen, die da drunter liegen, hängt es ja auch schon an der Begrifflichkeit, ja, die oft vielleicht ein Fragezeichen auslösen. Aber auch da gibt es ja mehr und mehr Unternehmen, die einfach positiv, offensiv versuchen, auch diese Qualitäten nach vorne zu stellen. Und ich glaube, es ist einfach auch ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Entwicklung, der Mitarbeitererwartungen, die verändern sich ja auch, ja, insbesondere von den jüngeren Generationen, die nachkommen, aber nicht nur. Und Unternehmen müssen auch, um erfolgreich zu sein, auch darauf reagieren. Ja. Das ist ja auch ein guter Trend. Ja.
Und tatsächlich ist das was, was ich in allen Unternehmen oder in einer Vielzahl von Unternehmen feststelle. Und wenn wir jetzt nur mal auf die Mitglieder von Mindful Leadership Circle schauen, da sehen wir, dass da Unternehmen dabei sind, die, von denen man es vielleicht erwartet. Also ein digitales Unternehmen aus Berlin oder aus Hamburg oder mit so einer DNA, wie wir sie aus dem Silicon Valley ja auch kennen, wo das auch ein großes Thema ist. Aber genauso ein Traditionsunternehmen, und da gibt es auch viele, die bei uns mittlerweile Mitglieder sind, genauso aber auch mittelständische Unternehmen oder Selbstständige. Und vielleicht ist das auch wieder meine Wahrnehmung, weil man natürlich, wenn man mit einem Thema rausgeht, auch gerade die anzieht, die ein Interesse und Offenheit haben für das Thema. Aber tatsächlich bin ich sehr häufig überrascht worden in den letzten Jahren, wie tief das Thema, ja, wie groß die Offenheit dafür ist, das Interesse, aber wie tief es zum Teil auch schon verankert ist in manchen Unternehmen. Gerade in Unternehmen, bei denen man es nicht glaubt. Oder bei denen man das, die man jetzt nicht sofort als erstes auf eine Liste schreiben würde, wenn es darum geht, das einzuschätzen. Ja, das ist schön. Lass uns mal zum Abrunden des White Papers. Es gibt noch einen letzten Abschnitt, wo es darum geht, von der Theorie in die Aktion. Also dann die Ableitung, was bedeutet das für mich? Wie kann ich da jetzt die nächsten Schritte gehen? Hast du Empfehlungen aus deiner eigenen Erfahrung, aus der Arbeit an dem White Paper, aus eurem Unternehmen, vielleicht auch aus deiner Arbeit im Center for Digital Technology and Management, in dem du ja auch dich mit dem Thema beschäftigst. Was sind gute erste Schritte, die man da gehen kann?
Also ich bin da vielleicht zu einfach, aber ich finde halt ganz, ganz wichtig, dass die eigene Erfahrung, ja, und das eigene authentische Auseinandersetzen ist einfach die Basis. Ja. Mhm. Und ich denke, sich dem zu widmen und dieses Commitment auch einzugehen und zu sagen, ja, ich praktiziere das auch selber, das ist schon das A und O. Ja, weil ansonsten ist es wieder etwas, wo man sagt, ja, da habe ich drüber gelesen, das macht alles Sinn, das machen wir jetzt mal. Mhm. Aber wenn man da selber nicht aus eigener Erfahrung heraus dahinter steht, dann steht es vielleicht auch auf dünneren Beinen. Ja, deswegen muss es ja nicht schlecht sein, aber ich fände deshalb mal die wichtigste Voraussetzung, einfach selber zu sagen, ich widme mich dem und habe auch eine Erfahrung gemacht, was es für mich bedeutet, was es für mich vielleicht auch nicht bedeutet. Ja, es ist ja nicht für jeden das Gleiche. Jeder hat da seine eigenen Erfahrungen, jeder hat sein eigenes Instrumentarium, aber zumindest mal auf irgendeine Art und Weise das erlebt zu haben und auch über längere Zeit zu praktizieren. Ja. Und dann entsteht auch schon mal ganz vieles an Verständnis und Motivation und auch an Ideen vielleicht, was man machen kann. Ja. Mhm. Und das Zweite ist einfach, glaube ich, ganz wichtig, der Austausch, ja, mit Gleichgesinnten, Erfahrungswerte, Benchmarks, auch durchaus analytisch hergehen und sagen, ja, was kann da wirklich funktionieren? Selbst Firmen, die das Thema wirklich sehr offensiv kommunizieren, wie jetzt zum Beispiel Salesforce.com, ne, das Softwareunternehmen aus dem Silicon Valley, bei denen Mindfulness schon seit vielen Jahren ein großes Thema ist, ja, und die machen da wirklich viel und, glaube ich, auch viel gute Sachen, aber da ist ja auch nicht alles bilderbuchmäßig perfekt. Da gibt es auch viele Erfahrungswerte mit Dingen, die funktionieren oder vielleicht auch nicht funktionieren. Und mir geht es nicht um Salesforce, da könnte man jedes andere Beispiel auch nehmen. nur weil mir die gerade einfallen und weil die das schon relativ stark machen und kommunizieren. Ja, mit solchen Unternehmen ins Gespräch zu kommen, mit Menschen aus dem Unternehmen zu reden und sehr, sehr konkret nachzufragen, sag mal ehrlich, was habt ihr jetzt wirklich gemacht? Was funktioniert jetzt wirklich? Und was steht auch vielleicht nur sozusagen auf der Marketing-Webseite? Ja, und auch sehr konkret ein Gefühl dafür zu kriegen, was ist eigentlich ein sinnvoll handhabbares Instrumentarium? Und da auch nicht mit überbordenden Erwartungen reingehen, sondern durchaus mal klein anfangen und bei jedem auch die Möglichkeit zum eigenen Praktizieren ins Zentrum stellen. Dann kommt schon von allein was in Bewegung.
Wie war dein eigener Weg? Also ich erinnere mich daran, als ich das erste Mal im Unternehmen angesprochen habe, dass ich mich für Achtsamkeit, für Meditation interessiere. Und für mich hat sich das wirklich so wie Outen angefühlt, was im Nachhinein, wo ich im Nachhinein lächeln muss, wenn ich das sage. Mhm. Aber für mich war es so, dass es lange etwas war, was ich nur für mich gemacht habe und mit im Business-Kontext, im kollegialen Kontext nicht angesprochen habe. Und dann, als ich es ausgesprochen habe, bin ich auf ganz viel Interesse gestoßen und war ganz überrascht. Mhm. Wie war da dein Weg? Oder ist da dein Weg?
Ja, eigentlich ganz ähnlich. Also meine früheste Erinnerung, dass ich meditiert habe, da war, als ich ein Teenager war und ich habe das eigentlich mein ganzes Leben mal mehr, mal weniger irgendwie begleitet. Mhm. Aber genauso wie du. Ich habe sehr früh gelernt, schon im Studium, dass es auch eher negativ sein kann, wenn man sich damit outet. Ja, und habe sehr früh gelernt, das Thema eher für mich zu behalten. Gut, das waren auch noch andere Zeiten.
Da gab es dann wahrscheinlich damals schnell die Hippie-Assoziation, ne?
Da gab es ja alle möglichen Klischees, mit denen man dann im Zweifel mal konfrontiert wurde. Und ich habe mir dann auch lange gedacht, ja, das ist ja eigentlich auch wurscht, das ist ja nichts, was ich vermarkten muss. Ich mache das ja für mich. Ja. Und ich denke, das hat sich halt einfach in Deutschland erst so in den letzten 5 Jahren geändert, ne, dass das Thema da prominenter wurde und öffentlicher wurde. Und heutzutage würde ich sagen, ja, es ist ja schon fast so Mainstream, dass man irgendwo zwischen freundlichem Desinteresse und echtem Zuspruch, das ist so die Bandbreite. Aber ich erlebe eigentlich schon lange nicht mehr, dass irgendjemand das komisch findet. Ja.
Ja. Aber hättest du dir vorstellen können, vor 10 Jahren, vielleicht sogar vor 5 Jahren, dass das mal ein Thema ist, was du auch unterrichtest?
Vorstellen ja, aber dass es dann konkret auch dazu kommt, das ist auch erst in den letzten 2, 3 Jahren so passiert. Ja, und das ist vielleicht auch einfach ein Zeichen der Zeit. Ja, vielleicht wäre vor 10 Jahren die Zeit auch noch nicht reif gewesen, an der Uni dafür ein Seminar anzubieten. Ja, jetzt habe ich das vor 1,5 Jahren zum ersten Mal gemacht, ein Seminar zum Thema Meditation als Basis für bewusste Führung. Zusammen mit einem Kollegen, einem Mediziner, der also quasi den wissenschaftlich-neurologischen Teil unterrichtet hat. Und ich habe so den Praxisteil und den Führungskontext vermittelt. Und das kam absolut großartig an. Ja, sowohl bei den Organisatoren, den Lehrkräften, als auch bei den teilnehmenden Studierenden. Und war sicherlich eine Ermutigung, da mehr zu machen. Und da ist eine ganz großartige Offenheit dafür da. Also Studenten heutzutage haben ja schon, sage ich mal, eine Belastungssituation und einen Druck, ja, dass sie selber schon nach einem Instrumentarium suchen, oft, wie sie besser damit umgehen können.
Ja, ja, absolut. Und es fängt eigentlich sogar noch früher an, ne? Das ist ja auch schon ein Thema für Schulen und Kindergärten. Aber da machen wir jetzt einen ganz neuen Themenbereich auf. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade eine schöne Runde gedreht, so ein bisschen entlanggeschlängelt an der Struktur von dem White Paper. Von den Herausforderungen über die Führungsqualitäten zur Rolle von Achtsamkeit bis hin zu den Vorteilen für Unternehmen und den Benefits. Gibt es noch was du gerne teilen möchtest, was dir wichtig ist, ein Gedankengang, den du hast?
Na, ich denke, wir haben eine schöne Runde gedreht, wie du sagst. Ich denke, für alle, die es interessiert, kann man wirklich gerne an den Mindful Leadership Circle verweisen oder empfehlen, da sich das mal anzugucken. Da findet man Gleichgesinnte aus allen Bereichen der Wirtschaft, die sich dafür interessieren. Da kann man sich viel austauschen, Inspiration holen, auf neue Ideen kommen. oder überhaupt erst mal mit dem Thema vertraut machen. Also ich glaube, das ist schon mal eine ganz gute Quelle.
Ja, ich nehme das auch so wahr, wie du es eben beschrieben hast, dass es so in den letzten 5 Jahren ganz viel passiert ist. Und im Mindful Leadership Circle merken wir das auch, dass da auf der einen Seite Leute dabei sind, Teilnehmer, die schon lange eine eigene Praxis haben, vielleicht auch schon unterrichten oder es selber im Unternehmen eingesetzt haben. Und aber auch ganz, ganz viele Teilnehmer, für die das einfach so ein neues Feld ist, so, wo so ein Interesse, so eine Neugier da ist. Und das ist gerade schön zu sehen, wie diese Welle so langsam Form annimmt. Und ist schön, das zu begleiten. Mhm. Ja. Ja, danke dir für die Zeit, Thomas.
Ja, dir auch, Daniel, vielen, vielen Dank. Ja, ein schöner Austausch und ich freue mich auf mehr in diese Richtung.
Gerne. Und dann machen wir demnächst das White Paper für Achtsamkeit in der Familie. Und dann lade ich dich wieder ein.
Alles klar. Oder zu anderen Aspekten von Führung, was auch immer kommt. Ja.
So machen wir das. Thomas, dir ein schönes Wochenende. Genieß die Zeit mit deiner Familie und wir hören uns nach dem Sommer.
Danke, dir auch. Alles Gute, Daniel.